Karfreitag, der Tag, wo Jesus Christus für uns ans Kreuz ging, wo er für uns in den Sühnetod ging. Und wir wollen heute einmal der Frage nachgehen, wer ist schuld am Tod Christi? Und diese Schuldfrage, die beschäftigt uns Menschen nicht nur in Bezug zur Kreuzigung, sondern in vielen Bereichen unseres Lebens. Wenn wir den Bibeltext betrachten, wir haben ja das Tagesgeschehen gehört heute, und da ist schon so einiges rauszuhören aus diesem Bibeltext. Aber wenn wir Apostelgeschichte 3 lesen oder auch Apostelgeschichte 5, was wir zeithalber heute nicht werden, so möchte ich unser Augenmerk auf einen Vers richten, Vers 15, wo es folgt heißt: Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Das ist, was Petrus und Johannes, den Oberen, zu ihrer Zeit sagten, als sie gefangen genommen waren und verhört wurden wegen der Heilung des Gelähmten. Und das ist eine klare Aussage. Und das ist so ungefähr die Zusammenfassung dieses Textes. Zum Schluss hin, da heißt es: Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt. So aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt, auf das Zeiten der Erquickung kommen vor dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Wie gesagt, diese Frage der Schuld, die liegt uns Menschen sehr stark im Blut. Und als die Nürnberger Prozesse stattfanden nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es um die große Frage ging, wer ist schuld an dem Massaker, an die Juden, an die millionenfachen Menschenmord, das wir Holocaust nennen, haben die Alliierten einen Gerichtsprozess eingeführt, der wahrscheinlich zu den weltweit bekanntesten Gerichtsprozessen gehört, wo sie 24 Männer gerichtet haben für ihre Taten. 4 dieser Männer haben sich während des Prozesses oder danach das Leben genommen. 21 wurden für schuldig erklärt. Aber es war eine harte Frage, und ich habe die Seelsorgeberichte gelesen von dem Kaplan, der diese Leute jeden Tag besuchte, bevor sie zum Tode hingerichtet wurden, und wie sie mit der Schuldfrage umgegangen sind. Die Frage der Schuld, wie gesagt, liegt uns sehr tief drin. Ja, wer saß am Steuer, als das Unglück passierte? Wer ist schuld, dass ich bankrott gegangen bin? Wer ist schuld an meinem Ehekonflikt? Wer ist schuld daran, dass meine Kinder nicht geraten? Mit was habe ich dieses verdient, fragen wir und richten uns damit praktisch an Gott selber. Wenn wir an den Tod Jesu denken, dann ist das nicht nur eine sehr wichtige, sondern eine grundlegende Frage, die die Bibel versucht zu beantworten und wie immer wiederum auch nachgeht. Aber sie ist nicht so leicht zu beantworten. Das hat Jesus selber gesagt, als die Jünger ihn einmal fragten: Wer ist denn schuld daran, dass dieser Mann blind war? Waren es seine Eltern? War es der Mann? Wer war schuld daran? Und Jesus sagt: Es ist nicht eine Frage der Schuld, sondern es ist eine Frage der Gottesverherrlichung. Aber wenn es zum Tod Christi kommt, dann haben wir gut, dass wir dieser Frage der Schuld einmal neu betrachten. Und heute wollen wir das anhand einiger Lebensbilder machen, die in der Geschichte des Verhörs Jesu und seiner Kreuzigung vorkommen. Jesus war ja durch den Verrat eines seiner Jünger in Gethsemane, den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert worden, und das für ein paar Silberlinge. Jesus hatte sich unheimlich viel Mühe gemacht, in seine Jünger, in seine Freunde zu investieren. Er war bereit, sein Leben für sie zu geben. Und er sagt bei einer Gelegenheit: Ich habe euch alle erwählt, alle 12. Aber einer von euch ist ein Teufel. Damit sagt er nicht, dass Judas der wirkliche Teufel war, aber wie es später heißt, der Teufel fuhr in ihm. Und Judas wählte diesen Weg. Nehmen wir uns ihn einmal vor. Obwohl es ja auch Petrus gewesen sein könnte oder irgendeiner der anderen Jünger, denn sie hatten ja ihn alle in der Stunde der Wahrheit verlassen. Jesus war für Judas eine Ware geworden, ein Objekt, eine Commodity, würden wir sagen. Etwas, woraus er Profit schlagen konnte. Ja? Jetzt war die Gelegenheit gekommen, um aus dieser Beziehung einen Profit zu machen. Kein Verrat konnte Jesus schwerer treffen als dieser. Einer seiner engsten Freunde liefert ihn aus, verrät ihn. Jesus hatte Judas noch am gemeinsamen Abendmahl gesagt: Einer von euch wird mich verraten. Der, der mit mir eintunkt, der ist es. Und er sagt: Judas, was du tun willst, das tue bald. Jesus gibt ihm somit eine Gelegenheit, doch noch darauf zu reagieren. Vielleicht war es ja aber auch einfach Ungeduld von der Seite von Judas. Die Jünger glaubten ja nämlich immer noch an den messianischen Messias, der irgendwann als großer Befreier auftreten würde. Und Judas dachte: Ich werde Jesus mal ein bisschen so nachhelfen und auf die Sprünge helfen. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Und, Entschuldigung, ich werde ihn an die hohen Priester und Schriftgelehrten ausliefern. Sie werden ihn gefangen nehmen und dann wird Jesus sich allmächtig erweisen und sich befreien. Und dann wird das Theater so richtig losgehen und er wird sich als der Messias bekennen müssen. Und endlich werden wir den haben, den wir suchen. Als er sah, dass Jesus zum Tode verurteilt wird, dann geht er hin und nimmt sich das Leben. Jesus steht für die unter uns, für die Jesus nur so lange interessant ist, solange wir noch einen Prophet von ihm haben. Es sind die unter uns, die sich nie wirklich auf Jesus eingelassen haben. Ja, äußerlich schon. Er war ja beim Abendmahl, wir sind beim Abendmahl. Wir haben vielleicht sogar Jesu Wunder erlebt. Aber mit dem Herzen sind wir fern. Unser Herz ist so kalt geworden, dass es die Mahnungen Jesu nicht mehr hört. Oder wenn wir es hören, dann ignorieren wir es. Und so sitzen wir beim Abendmahl und haben schon beschlossen, wie wir sündigen werden. Der Judas in uns verkauft Jesus in dem Moment, wo es kritisch wird. Einen schwachen Jesus wollen wir nicht. Einen Erlöser Jesus wollen wir nicht. Einer, der stirbt, wollen wir nicht. Wir wollen einen Befreier, der uns im Augenblick befreit. Vielleicht sagst du, ja, ich bin ein Beziehungsmensch. Und da magst du richtig sein. Aber du weißt immer, wie du die Beziehung für dich zum Besten ausschlachten kannst. Wie oft gebrauchen wir eine freundliche Miene für das böse Spiel? Und Jesus sagt, einer von euch ist es. Wir kommen zu den Römern. Das soziopolitische System zur Zeit Jesu war schuld am Mord Jesu. Die Römer, und das kann man heute noch geschichtlich nachlesen, haben Tausende von Menschen hinrichten lassen. Es war eine grausame Art und Weise, eine drohende Art und Weise, kriminelle und politisch aufständige Menschen loszuwerden, und damit gleich ein Zeichen zu setzen, dass man sich hüten sollte, die Stimme zu erheben oder irgendwie einen Revolt zu versuchen. Peter Scacero sagt, dass Johannes in der Offenbarung vom römischen System mit seinem Militärapparatus und mit seiner Wirtschaftsmacht als das Tier und den Antichristen spricht. Und er sagt zugleich, dass unser demokratischer Kapitalismus, in Klammern sage ich, mit dem wir es auch in Fernheim jeden Tag zu tun haben, das Tier unserer Zeit ist. Ob wir nun wollen oder nicht, wir sind Teil dieses Weltwirtschaftssystems. Und die Gefahr ist immer da, diesem Tier zu dienen und uns von diesem Tier regieren zu lassen. Sehen wir uns einmal den Pilatus an. Pilatus war ein Systemfreund und er wusch seine Hände in Unschuld. Er hatte viel mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Seine Frau, die hatte noch Gottesfurcht, aber das hatte er nicht. Als seine Frau des Nachts einen Traum hatte, kommt sie morgens zu ihm und sagt zu ihm, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn um seinetwillen habe ich in der Nacht sehr Schlimmes im Traum erlebt. Und sie warnt Pilatus. Pilatus aber fragt sich nur, was werden die Oberen des Volkes denken? Was wird Rom denken, wenn ich diese Situation hier nicht in den Griff bekomme? Und so wurde er ein Gefangener der Meinung seiner Frau, der Meinung des Volkes und der Meinung des römischen Systems. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, aber er hört nicht. Er nimmt gar nicht wahr, was Jesus ihm versucht zu sagen. Er hat nur Angst, was die anderen denken werden. Jesus nimmt er nicht wirklich wahr. Kommen wir zu uns. Wenn du dich ständig fragst, was werden die anderen denken, dann wirst du Jesus nicht hören. Du magst noch so diplomatische Entscheidungen treffen und du willst aber eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Jesus wird dir lästig. Denn er stellt sich immer zwischen dir und deiner Priorität, deiner Menschenfurcht. Und das tut er aus Gnade, weil er dich abholen will und weil er dich rufen will. Stellt er sich immer dazwischen. Der Pilatus in uns wäscht sich ständig die Hände, weil wir nicht Verantwortung übernehmen wollen für unsere für Entscheidungen. Wir kommen zu den Soldaten. Zum einen waren sie ja Opfer des römischen Systems und zum anderen waren sie die direkten Täter, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Total abgestumpfte Gefühle. Sie kennen keine Gefühle mehr. Absolut kein Mitgefühl und keine Empathie mehr. Sie sehen die geschundenen Körper. Sie hören die fürchterlichen Schreie der Gekreuzigten, wenn sie die Nägel durch die Hände und deren Füße treiben. Aber das sehen sie nur als lästige Pflicht. Das macht seine. Zuerst das mal, das macht schließlich seine. Blinder Gehorsam dem römischen System und der Anordnung der Oberen. Als Adolf Eichmann, SS in den 60er Jahren in Buenos Aires von den Israelis gefasst wurde und nach Jerusalem gebracht wurde, und eigentlich hätte er ja auch sollen bei den Nürnberger Prozessen dabei sein, aber die Israelis dachten, den richten wir selber. Und es wurden unzählige Opfer des Holocausts herbeigerufen, um als Zeugen aufzutreten, die aussagen mussten, was sie erlebt hatten und was sie gesehen hatten und wie ihre Familienangehörigen verschwunden waren durch diesen Mann. Und als die Anklage dann klar war, dann fordert der Richter auf und fragt: Und was antwortest du? Und er sagt: Nicht schuldig. Anordnung von oben. Das war seine einzige Ausrede. Die Soldaten sind so kalt gegenüber dem Geschehen, dass sie sich nur darum zu zanken wissen, welchen Kleidungsfetzen sie noch ergattern können, während die anderen ihre letzten Züge neben ihnen machen und es eine furchtbare Szene ist. Wo ist unsere Empathie? Sind wir abgestumpft? Sehen wir noch den leidenden Jesus vor unserer Haustür oder auf der Straße oder in der Gemeinde? Oder hat das kapitalistische System das Tier unserer Zeit uns so kalt gemacht, dass wir keine Empathie mehr füreinander haben und Jesus nicht mehr sehen? Wir sagen, die Institution ist dafür verantwortlich, die da oben sind dafür verantwortlich, das System, die Gemeinde als Institution, die Kooperative, die als Team. Und ich? Zanken wir uns um die Nachzahlung des Viehs oder der Ernte und den Abgaben? Oder sehen wir noch den anderen in seiner Menschlichkeit, in seinem Leid? Sehen wir die Verletzten noch unter uns oder sehen wir nur unsere scheinbare Verletzung? Wir kommen zu dem Volk. angehetzt durch ihre Obern, jagen sie mit Jesus durch die Straßen, bis sie vor dem Hohen Rat sind und schließlich vor Pilatus sind. Sie jagen der Menge nach. Korrupt wie ihre Anführer fordern sie statt Jesu Freilassung die Freilassung Barabbas. Und als es um Jesus geht, schreien sie mit lauter Stimme: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Während Jesus gekreuzigt wurde, sagt Lukas, stand das Volk dabei und schaute zu. Und als Jesus schon am Kreuz hing, gingen die vorbei, denen er bei der Speisung der 5000 zu essen gegeben hatte, gingen die vorbei, deren Angehörige er geheilt hatte, und sagte: Der du anderen geholfen hast, helf dir doch selber, wenn du wirklich der Messias bist. Wie war diese Wende geschehen? Vor ein paar Tagen hatten sie gesungen: Hosianna, der da kommt in dem Namen des Herrn. Unser König kommt. Und sie wollten ihn zum König krönen. Und jetzt kreuzige ihn. Wir wundern uns über dieses Volk. Aber ich frage mich, ob wir so anders sind. Der soziale Druck und die Angst, man würde sie auf einmal als Jesus-Nachfolger erkennen, ließ sie den Strom mitlaufen. Kommen wir zu uns. Passive Jesus-Beobachter sind die, die stehen und zusehen, wie andere sich aufopfern und hingeben. Und dabei haben sie nichts anderes zu tun, als zu kritisieren. Sie lassen sich von jedem Wind hin und her treiben. Passive Menschen sind die, die nichts unternehmen und glauben immer, sie sind schuldlos, denn sie haben ja nichts getan. Und wenn sie was getan haben, dann haben sie es ja nur gut gemeint. Aber gerade darin besteht ihre Sünde. Passiv sein, gleichgültig sein, nichts tun, sich zu niemandem bekennen, sodass mich nachher auch keiner kritisieren kann. Bist du jemand? Bin ich jemand, der sich vom sozialen Druck und von der Angst treiben lässt? Bekennst du dich zu Jesus oder bist du so feige geworden, dass du Jesus lieber sterben lässt in deinem Innern, als dich zu ihm zu bekennen? Wir kommen zu den Oberen und ich glaube, wir sind da eins. Wir kommen zu den Oberen der Juden, der Hohe Rat der Pharisäer und der Sadduzäer. Lange suchten sie nach einer Gelegenheit und ließen ihren Mordgedanken Raum. In Spanisch würde man sagen, sie sind der Autor Inteligente dieses Killings, das hier vorging. Letztlich waren sie es, die die Macht über das Volk hatten, die sogar Pilatus und Herodes manipulierten, als es um die Kreuzigung Jesu gehen sollte. Und angeführt von Judas, der eben noch beim Abendmahl mit Jesus den Tunken getaucht hatte, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten in Gethsemane und finden Jesus da mit den übrigen Jüngern und schleppen ihn vor Hannas. Und Hannas soll ihn richten. Hannas war hoher Priester in dem Jahr. Der ist noch sehr unerfahren. Der nimmt ihn zu Kaiphas, seinem Schwiegervater, der soll ihm da besseren Rat geben. Und schließlich, weil sie da nicht weiterkommen und auch nicht die Vollmacht haben, geht es zu Pilatus. Und Pilatus schickt ihn zu Herodes. Und Herodes will sich auch nicht die Hände einschmutzen, will es sich auch nicht verderben. Und er schickt ihn wieder zurück nach Pilatus. Und Pilatus wäscht sich die Hände. Religiös angetünchte Gräber voll Schlangenbrut, hatte Jesus sie genannt. Und genauso benahmen sie sich jetzt. Religiös und geistlich angestrichen benehmen auch wir uns oft. Wir vergeistlichen sogar unsere Sünde, unseren vergrabenen Ärger. Ärger manchmal sogar über Gott und sein Wort und den Heiligen Geist, weil sie ans Licht bringen wollen, was wir eigentlich nicht wollen, dass es ans Licht kommt. Wir wollen nicht, dass es offenbar wird. Und wir widersetzen uns dem schnellstens, wenn etwas aufgedeckt wird in unserem Herzen, damit es nicht so schlimm aussieht, wie es in Wirklichkeit ist. Und wir uns dem nicht stellen müssen. Und so wird die Wahrheit über uns zum Feind. Und wir bekämpfen diese schlimme Wahrheit mit den allerschlimmsten religiösen Waffen. Die Devise lautet, lieber mit allen Mitteln zudecken, als Sünde beim Namen zu nennen und aufzudecken. Wir kommen zu einer letzteren Person, und das ist der Hauptmann. Wie wir schon in der Tagesgeschichte gelesen haben, als der Hauptmann die Sonnenfinsternis und das Erdbeben erlebt und er merkt, dass der Vorhang zu dem Allerheiligsten entzweireißt, dann schlägt er sich an die Brust und er sagt, wahrlich, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Als Hauptmann hatte er so manch einen Krieg geführt. Er hatte viel verstümmelte Körper gesehen und er hatte so manch eine Kreuzigung hinter sich. So auch diese, die er angeordnet hatte. Ein schlimmer Mann. Plötzlich erkennt er Jesus für das, was er wirklich ist. Nach dem Übeltäter, der zweite Mann, der Jesus für das erkennt, was er wirklich ist. Und wie reagiert Jesus? Als Jesus gekreuzigt wird, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mitten im Sterben spricht er dem Übeltäter zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mitten im Sterben schaut er herunter zu seiner Mutter und zu seinem engsten Freund Johannes und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und er sagt zu dem, sein Freund, Freund, schau, das ist deine Mutter. Und im Geiste sieht er dich und mich dort unten am Kreuz stehen. Und er ruft dir, er spricht dir seine Sohnschaft, deine Sohnschaft Gottes zu. Du bist mein Sohn. Du gehörst zu meiner Familie. Ich spreche dich nicht schuldig. Du gehörst zu mir. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Und wir sind alle willkommen, ohne Ausnahme. Wir, ich und du, wir haben Jesus gekreuzigt. Mit meiner Habgier, mit meiner Systemtreue, mit meinem kapitalistischen Denken, mit meiner Hurerei, mit meiner politischen richtigen Art und Weise, mit meiner Pornosucht, mit meinem Ego. Ich habe Jesus ans Kreuz gebracht. Aber mitten in seinem Sterben spricht Jesus mir seine Liebe und seine Gnade und Barmherzigkeit zu. Und egal, in wem ich mich heute wiedergefunden habe, die Anklage ist klar. Ich bin schuldig am Tod Jesu. Diese Wahrheit ist uns unangenehm. Aber das ist, was die Bibel sagt. Das Schönste jedoch ist, dass Jesus uns sein Herz im Sterben zeigt und sagt, ich bete für dich. Er bittet für uns und er sagt, vergib. Denn er, sie weiß nicht, was er getan hat. Sie wissen nicht, wie schlimm es um sie wirklich steht. Und egal, wer ich bin eingeladen heute zum Abendmahl. Judas war eingeladen. Petrus war eingeladen, dabei zu sein. Hoffentlich kann diese Tischgemeinschaft uns heute neu Jesus begegnen lassen. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern und jeder ist eingeladen, dabei zu bleiben. Wenn du darfst da bleiben, du darfst es einfach miterleben, wie Jesus angeordnet hat, seiner Gemeinde angeordnet hat, tut dieses zum Gedächtnis, dass ihr euch daran erinnert, was ich für euch getan habe. Und wenn du mit Jesus in reiner Beziehung lebst, das heißt, wenn du mit ihm ein klares Verhältnis hast, dann lade ich dich ein, das Abendmahl zu nehmen und Gott dafür zu danken, was Karfreitag geschehen ist.